Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kalt 90, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Ausgabe von Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir beschäftigen uns heute mit einem Format, was es noch nicht so lange gibt im Skisprungsport, und zwar der Raw Air Tour. Die war dieses Wochenende, beziehungsweise die letzten 10 Tage, hatte stattgefunden. Und das ist ein Format, ich habe es angesprochen, gibt es erst zum dritten Mal überhaupt. Und da haben wir uns gedacht, wir gucken einfach mal drauf, machen einfach eine große Zusammenfassung zu dem ganzen Event. Und dazu habe ich mit 2 Experten eingeladen. Das ist einmal der Gernot Klemann von der Performance. Hallo Gernot.
Hallo Sebastian, grüß dich.
Und ein neues Gesicht ist mit dabei, eine neue Stimme hören wir heute. Und das ist der Jonas Linke von Skisprung.com. Hallo Jonas.
Servus Sebastian, hi.
Ja, ich habe es gesagt, wir wollen uns ein bisschen mit der Raw Air Tour beschäftigen. Und wir wollen einfach dann mal so ein bisschen, bevor wir aufs Sportliche kommen, uns mit dem ganzen Prozedere beschäftigen. Gernot, es sind insgesamt 10 Wettbewerbe in 10 Tagen, wirklich viele Springen, oder die auch geleistet werden müssen. Wie insgesamt bewertest du bisher jetzt nach 3 Ausgaben den Stellenwert dieses Events?
Ja, ich muss dazu sagen, als ich das erste Mal den Kalender gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, straffes Programm. Da kommt einiges auf die Springer zu, vor allem jetzt noch nach der nordischen WM. Muss aber jetzt im Nachhinein sagen, dass es echt ein cooles Format war. Mir hat es sehr gut gefallen, wenn man sich anschaut, wie intensiv das Ganze ist. Mit insgesamt 4 Einzelwettbewerben, 2 Teamspringen und was ja noch obendrauf dazu kommt, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, die Qualifikationswettbewerbe zählen genauso in der Gesamtwertung. Also wirklich 10 Tage Non-Stop-Programm, kein Ruhetag, verglichen mit der Vierschanzentournee. Aber ich glaube, den Springern hat es Spaß gemacht. Ich habe mehr lachende als böse Gesichter gesehen und finde es ein cooles Format, ja.
Ja, das Format ist mir sicher, hat mir sicher seine Vor- und Nachteile, was halt immer wieder kritisiert wird. Ich denke, da kann man auch mit Sicherheit drüber reden. Der Jonas, ist der Zeitpunkt. Wir haben gerne angelehnt nach der nordischen Ski-WM. Man hat beim einen oder anderen so ein bisschen gemerkt, dass so die Luft raus ist. Wie siehst du diesen späten Zeitpunkt der Ausführung?
Ich denke, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Dass es natürlich nach dem absoluten Saisonhöhepunkt der nordischen Ski-WM sicherlich nicht einfach ist, da jetzt nochmal so ein straffes Programm durchzuziehen mit 10 Tagen und dann 16 Sprüngen, die ja dann alle in die Wertung einfließen, wie der Gernot auch schon gesagt hat, die Quali zählt ja auch mit. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall die Weltcups in Norwegen aufwertet, weil die Springer definitiv auch durch das Preisgeld eine hohe Motivation haben, gut zu performen bei der Raw Air. Und wenn man die Wettkämpfe gesehen hat, dann sieht man, dass es hochklassige Wettkämpfe waren, dass es auch spannende Wettkämpfe waren und dass es, glaube ich, für die Springer sogar besser ist, dass sie da jetzt nochmal eine richtige Herausforderung haben und ein Ziel, diese Raw-Air-Gesamtwertung haben, als wenn man da jetzt eine Woche durch Norwegen tourt und einfach in Anführungsstrichen normale Weltcup-Springen abhält. Daher sehe ich diese Idee der Raw-Air auf jeden Fall ebenfalls sehr positiv.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, das Thema Preisgeld ist mit Sicherheit etwas, was sehr, sehr spannend ist, sehr positiv von den Sportlern gesehen wird. Du hast angesprochen, einiges an Preisgeld, 60.000 für die Gewinner, die dort ausgeschüttet werden, auch der Zweite- und Drittplatzierte bekommen Geld, sodass insgesamt über 100.000 Euro ausgegeben werden an Preisgeld. Gerne, das ist schon eine ordentliche Summe, gerade wenn man auch vergleicht, dass die Vierschanzentournee zum Beispiel dort sehr knauserig ist.
Ja, also der Unterschied ist immens. Deswegen ist das sicherlich auch ein Mitgrund, warum alles, was Rang und Namen hat, auch mit dabei war bis zum Ende. Und wenn ich mir anschaue, dass ein Vierschanzentournee-Gewinner 20.000 Schweizer Franken gewinnt und das sogar noch vor Steuern ist und nur der Erstplatzierte bei der Raw Air 60.000 bekommt, also 60.000 Euro, der Zweite 30.000 und der Dritte sogar noch 10.000, während bei der Vierschanzentournee der Zweite und der Dritte durch die Finger schauen und sich ja mit Applaus begnügen müssen, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Es ist interessant, vielleicht mal zu hinterfragen, woher kommt das? Ist das Preisgeld jetzt so hoch, damit die Weltklasse oder alle Weltklasse-Springer jetzt dann nach dieser langen Saison den Weg noch in den Norden wagen? Was steckt genau dahinter? Es ist sicher der norwegische Verband, da einer der Verantwortlichen für das Preisgeld, wenn man bedenkt, bei der Vierschanzentournee ist es ja auch so, dass ÖSV und DSV da ein großes Wörtchen mitreden um das Preisgeld, wie viel es da letzten Endes gibt, zusammen mit der Vermarktungsfirma Infront. Ja, also der Unterschied ist gewaltig und ja, aber bestimmt der allergrößte Anreiz neben dem sportlichen Anreiz, dass man da bis zum Ende mit dabei ist.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, gerade wenn dann auch wirklich dann auch entsprechend entlohnt wird. Noch eine weitere Unterscheidung gibt es, Jonas, im Gegensatz zur Vierschanzentournee. Und zwar ist es auch so, dass die Frauen zum ersten Mal mit dabei gewesen sind. Auch etwas, was es ja so nicht gibt. Die Vierschanzentournee ist ja ein reiner Männerwettbewerb. Also auch dort geht die Raw Air Tour etwas andere Wege als ja, ihr großer Vorgänger.
Ja, da zeigt man sich auf jeden Fall, sag ich mal, aufgeschlossener im Gegensatz zur Tournee. Es gab ja immer wieder die Idee der Damen, dass sie doch gerne ihre eigene Tournee hätten oder im Rahmen der Männer mitspringen. Bisher hat es noch nicht funktioniert, aber ich denke, dass die Raw Air da jetzt eine Vorreiterrolle eingenommen hat und ich hoffe es, dass es nicht mehr lang dauert, bis auch die Verantwortlichen der Tournee dann sagen, okay, wir lassen die Damen auch mitspringen, weil ich denke, dass es auf jeden Fall die Raw Air generell aufwertet und ich glaube auch für die Teams, vor allem natürlich für die Damen, großartig ist, wenn sie im Rahmen der Herren mit den Herren mitspringen dürfen und natürlich dann auch die entsprechende Zuschauerkulisse haben. Und wenn man überlegt, dass in Oberstdorf bei der Quali irgendwie 15.000 da sind und wenn man dann sich vorstellt, dass die Damen dann zum Beispiel am Tag der Quali springen und so vor so einer Kulisse springen würden, das wäre natürlich großartig und deswegen hoffe ich, dass die Raw Air da jetzt den entscheidenden Impuls gegeben hat, damit die Damen dann auch ihre Vierschanzentournee bekommen, die sie auf jeden Fall verdient hätten.
Und jetzt ganz kurz, vielleicht da einhakend, Norwegen, das Wintersportland schlechthin. Man sieht das bei der nordischen Ski-WM. Ich war vor kurzem in Seefeld auch beim Normalschanzenwettbewerb und ich kann sagen, da waren bestimmt 60% Norweger, sogar in Seefeld ein eigenes Norwegerhaus. Also die sind einfach das Wintersportland schlechthin und deswegen, ich finde für alle Wintersport, Skisprung, Romantiker, kann man sagen, diese Raw Air in Norwegen mit den Wettbewerben in Oslo, in Lillehammer, in Trondheim und dann wieder runter nach Vikersund, das hat einfach Stil und ja, das ist sicher auch ein Grund, warum das ja immer populärer wird und jetzt auch bei den Damen Anklang gefunden hat. Genau.
Ja, zumal man da ja vielleicht noch sagen kann schon mal, dass natürlich in Norwegen Mari Lundby im Moment der absolute Superstar ist mit ihren Erfolgen. Und da natürlich sicherlich vielleicht nochmal der Anreiz größer war, auch eine Sprungserie für die Damen in Norwegen zu etablieren. Weil ja teilweise es so den Anschein hat, als wäre Mari Lundby sogar populärer als die Skispringer aktuell, weil sie halt deutlich erfolgreicher ist.
Ja, die Männer sind nicht so erfolgreich, das stimmt, ja.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das hat man sich bei Johansson auch gedacht, aber Robert Johansson ist nicht Mari Lundby, wie wir festhalten müssen.
Genau, das müssen wir auf jeden Fall festhalten. Eine Sache noch, bevor wir zum Sportlichen kommen, wo noch ein bisschen lang gearbeitet werden kann, das hatten wir gerade im Vorgespräch, Jonas. TV-Übertragung, die Männerwettbewerbe gab es im freien Fernsehen zu geben, die Frauenwettbewerbe leider nicht.
Genau, also bei den Damen gab es zumindest die Übertragung vom Holmenkollen in Oslo, aber ansonsten gab es eben überhaupt keine TV-Bilder. Ich glaube, Sportschau.de hat einen Live-Ticker im Angebot von den Damenspringen. Ist eine gute Idee, aber wenn man überlegt, dass die Crew, die Reporter sowieso schon dort sind für die Männerwettbewerbe und das NRK, also das norwegische Fernsehen, die Wettkämpfe auch übertragen hat und das Weltbild produziert hat, dann hätte man das einfach übernehmen können und zumindest im Livestream anbieten können oder Eurosport in ihrem Eurosport-Player übertragen können. Dass man jetzt, also es liefen die Wettkämpfe der Damen liefen teilweise 20 Uhr abends, also dass man jetzt in der ARD da die Primetime freiräumt, das muss man jetzt nicht erwarten, aber zumindest, wie man es auch schon während der Saison gemacht hat, im Livestream könnte man die Raw-Air-Wettbewerbe auch bei den Damen auf jeden Fall übertragen. Das wäre auf jeden Fall die Hoffnung für die Zukunft, dass man die Raw Air nicht nur willkommen heißt, sondern sie auch dann wirklich überträgt.
Genau, dass man sie dann auch wirklich in ihrer Mitte begrüßen kann, das wäre wirklich was sehr, sehr Schönes, worüber ich mich freuen würde, wenn das in der nächsten Zeit dann noch ein bisschen mehr passieren würde. Mal gucken, wie es in der nächsten Ausgabe sieht. Ich meine, jetzt hier die erste kurze Pause und kommen dann natürlich auch auf zu sprechen, auf die sportlichen Entwicklungen. Deswegen bleibt unbedingt dran, hier bei Kalschner, heute irgendwie in der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholdt.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Karl Schnolzig, euer Wiener Sport Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe gesagt, wir kommen jetzt auf das Sportliche zu sprechen und ich habe es angekündigt, ein Mann hat gewonnen am Ende, der ein bisschen gebaut, um reinzufinden, aber dann am Ende mal wieder bewiesen hat, warum er momentan einfach der beste Skispringer der Welt ist, Gernot. Ryoyo Kobayashi gewinnt am Ende, muss sich zwar strecken, aber wieder absolut beeindruckend, was er gezeigt hat.
Ja, absolut. Kobayashi hat bewiesen, dass er über die gesamte Saison hinweg einfach der beste, der konstanteste Skispringer ist, obwohl es in Seefeld und in Innsbruck für ihn nicht mit einer Medaille geklappt hat, hat er trotzdem bewiesen, dass er ein konstanter Springer ist. Es war natürlich auch bei der WM ein bisschen eine Windlotterie. Jetzt angesprochen auf die Raw Air war natürlich ein Wahnsinn, dass er im allerletzten Sprung Stefan Kraft noch so eindrucksvoll abfängt. Ich weiß nicht, wie viele Leute das noch erwartet haben, weil Kraft eben auch gestern immer wieder die Antwort parat gehabt hat. Aber was er da im zweiten Durchgang gezeigt hat und dem Kraft noch abgenommen hat, das ist schon sensationell. Und da hat's Sven Hannawald hat gesagt, gib ihm Koba. Ich glaube, das hat ihm dann so ein bisschen die letzten Flügel verliehen, dass er dann nochmal den Stefan Kraft überholt. Ja. Und dann kann man nur den Hut ziehen, er ist der beste Skispringer aktuell. Er hat das über die gesamte Saison bewiesen. Für Stefan Kraft ist es, finde ich, ein bisschen schade, weil er nach der ja weitestgehend verkorksten Vierschanzentournee mit seinem Aussetzer in Garmisch jetzt nochmal die Chance gehabt hätte, sich da doch noch einen Titel zu holen, ist das ein bisschen schade. Aber man hat gesehen im Ziel dann, er wusste sofort nach seinem Flug, das war dieses, in Österreich sagt man, dieses bestimmte Ötzerl, diese bestimmten paar Meter zu wenig. Und ja, Kraft ist aber der Letzte, der dann jetzt irgendwie Trübsal bläst, sondern der wird weitermachen und wahrscheinlich nächstes Jahr, hoffentlich nächstes Jahr, wenn er seinen Garmisch-Aussetzer weglässt, dann vielleicht die Tournee gewinnen.
Also ihr seht, liebe Zuhörer, ihr lernt bei uns auch noch ein bisschen Österreichisch, also von daher ist es ein Grund, auf jeden Fall zu folgen.
Nur ganz kurz, weil ich dazu sagen muss, dass das Wort Ötzerl ein sehr spezielles Wort ist. Also an alle unsere Zuhörer, ihr müsst euch das nicht unbedingt merken. Das ist so ähnlich wie Orchkatzl Schworf. Hört es euch an, lacht es drüber, ihr müsst euch nicht dran erinnern.
Okay, super. Also von daher, ja, vielen Dank für die Sprache, Gernot. Man muss sagen, Kobayashi ist letzter Sprung, 239 Meter, dann über 9 Punkte Kraft abgenommen. Das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Das hat zwar dann nicht zum Sieg gereicht, aber trotzdem, man muss ja sagen, was der Kobayashi ausgeholt hat, dann einen wirklich schwächeren Beginn, wirklich Hut ab davor der Leistung. Trotzdem war natürlich aber die Leistung von Stefan Kraft auf keinen Fall schmälern. Jonas, der hat wirklich sehr, sehr gut gesprungen, sehr konstant gesprungen, war eigentlich nie schlechter als Platz 4. Und ja, am Ende musste sich einfach einem absoluten Dominator ja, geschlagen geben.
Ja, also Kobayashi hat jetzt mit dem Raw Air Sieg den dritten großen Titel geholt nach dem Grand Slam bei der Vierschanzentournee und den Gesamtweltcup hat er ja auch schon sich vorzeitig gesichert. Also er ist der absolute Überflieger, er war auch der Top-Favorit für die Raw Air aus meiner Sicht zumindest, trotz der schwächeren WM, die ja aus seiner Sicht enttäuschend verlaufen ist. Er hat, sag ich mal, vielleicht die Konstanz, die er bei der WM ein bisschen verloren hat, die hat er wiedergefunden im Laufe der Raw Air. Und hat dann sein Ding durchgezogen und brillante Flüge abgeliefert. Und nichtsdestotrotz, Stefan Kraft war ja am Ende dann ganz knapp 2,9 Punkte. Auch er eine super Raw Air gesprungen. Und was mir bei ihm auch aufgefallen ist, dass er auch sehr gut gelandet ist. Speziell auch in Vikersund, schön flach an die Landezone rein, und dann konnte er super Telemark setzen. Also auch großes Lob natürlich an Stefan Kraft, keine Frage.
Vielleicht ganz kurz anknüpfend noch an deine Aussage jetzt über Kobayashi, Jonas. Ich finde es ganz interessant, Kobayashi hatte ja nach dem Triumph bei der Vierschanzentournee auch eine kurze Schwächephase. Ich kann mich da erinnern an, ich meine, es war Zakopane, da war er noch nicht so ganz wieder auf der Höhe, war aber immer noch unter den Top 10 und hat quasi diese Top-Leistungen weiterhin abrufen können, auch wenn es zwischendurch nicht für ganz vorne gereicht hat. Der Typ wirkt ganz einfach mega cool und hat das in dieser Saison bewiesen, auch wenn nach den großen Triumphen kleinere Schwächephasen dabei waren, war er trotzdem immer in den Top 10. Und genau, das nur noch anknüpfend, dass man das gar nicht hoch genug einschätzen kann.
Und ich meine, man darf nicht vergessen, er ist erst 22. Also von daher ist er eben auch nochmal da die eine oder andere Schwäche verzogen, auch wenn das natürlich ein absolut überragendes Niveau ist, was er diese Saison gesprungen ist, hat er auch nicht umsonst gestern bei dem Springen, im Einzelspringen die Note 20 bekommen für seinen Sprung auf 239 Meter. Also von daher ist es schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, was er dort macht. Die Hoffnung aus norwegischer Sicht, die gerne die Lagen so ein bisschen auf Robert Johansson, der gut gesprungen ist in Oslo, gute Möglichkeiten hatten, dort vielleicht zu gewinnen, aber dann ist ihm so ein bisschen die Luft ausgegangen und musste dann am Ende Platz 3 und schon mit 100 Punkten Rückstand auf Stefan Kraft ins Ziel kommen. Da hat es zu Anfang gut funktioniert, dann am Ende aber nicht mehr.
Ja, wie du sagst, Johansson hat super begonnen. Sie haben auch im Team gut begonnen. Sie haben in Oslo das Teamspringen für sich entschieden, die Norweger. Und vielleicht nach dem Triumph in Oslo hat es dann schon ein bisschen geheißen, Johansson schafft er vielleicht sogar den Grand Slam, gewinnt er alle Springen. Es wurde ihm dann ein bisschen zum Verhängnis in Trondheim. In Trondheim. Das war, finde ich, so ein bisschen der Wendepunkt dieser gesamten Raw Air. Wir haben es vor allem im Vorgespräch unserer Sendung auch schon mal kurz besprochen. Da war es nämlich so, dass Kraft den Johansson überholt hat und gleichzeitig hat aber Kobayashi auch auf Kraft, meine ich, knapp 18 Punkte gut gemacht. Das heißt, Kobayashi kam an Kraft ran, Kraft hat Johansson überholt und so ist dieser Zweikampf entstanden. Bei Johansson, vielleicht zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch seine Saison. Immer wieder für Supersprünge gut, aber leider hat im Endeffekt die Konstanz gefehlt. Auch die WM ist für ihn unglücklich verlaufen. Also ja, sehr schade, aber so ist das eben bei 10 Tagen ohne Pause, da kommt es auf Kleinigkeiten an und ja, es ist zumindest so, vielleicht aus norwegischer Sicht in Trondheim, wo dann Johansson abgestürzt ist, ein großer Lichtblick war Andreas Stjernen, der dann den zweiten Platz erreicht hat. Stjernen beendet ja seine Karriere und das war dann zumindest ein Lichtblick aus norwegischer Sicht. Aber man muss ganz klar sagen, nochmal abschließend, dass Johansson eben im Endeffekt mit Kraft und Kobayashi nicht mithalten konnte.
Ja, hohe Punkte, Rückstand sprechen da schon die entsprechende Sprache. Und Andreas Stjernen auf jeden Fall Zweiter geworden, seinen letzten Skispringen sogar insgesamt. Also von daher, das war für ihn mit Sicherheit der perfekte Abschied, den er gehabt hat. Was kann man eigentlich mehr verlangen, Jonas, als so einen Abschied zu haben von einer wirklich auch guten Karriere, die er gehabt hat.
Ja, und vor allen Dingen auch zu Hause, ne? Also ja, zu Hause in Trondheim dann nochmal so einen zweiten Platz hinzulegen mit zwei richtig, richtig guten Sprüngen. Das war klar, der Sieg wäre natürlich die absolute Krönung gewesen, aber diese Saison ist es, glaube ich, keine Schande, wenn man sich einem Kobayashi geschlagen geben muss. Deshalb, ja, großartiges Ende für ihn. Die Kulisse war auch da, war ja auch ziemlich voll in Trondheim. Also das hat er sicherlich sehr genießen können, den Moment.
Ja, auf jeden Fall. Also die Norweger sind ja dafür bekannt, dass sie dafür gute Stimmung sorgen. Also von daher, wirklich auch sehr, sehr schön zu sehen und auch dann für ihn der persönliche Abschied seiner wirklich auch guten Karriere. Kommen wir zum Viertplatz.
Ich würde vielleicht noch was zu Johansson sagen. Zwar kann ich mir auch vorstellen, dass, dass vielleicht eben der Druck auch ein bisschen zu groß geworden ist, dann nach der Führung nach Oslo, weil ich habe mir auch nochmal ein Interview aus Dezember rausgekramt von Alexander Stöckel, wo Stöckel klar gesagt hat, also wir wollen entweder die Tournee oder die Raw Air gewinnen, als die Saisonhöhepunkte der Norweger neben der WM. Und wenn du natürlich mit so einer Vorgabe in die Raw Air geht, und Johansson hat, glaube ich, auch selbst gesagt, dass er sich explizit auf die Raw Air gefreut und vorbereitet hat, weil es eben die Heimtournee der Norweger ist, wenn du natürlich mit so einer Zielsetzung oder auch mit dem eigenen Anspruch dahin gehst, dann kann es natürlich schnell sein, dass du mit der Führung dann eben doch nicht mehr so locker bist. Und ja, bei 16 Sprüngen darfst du dir überhaupt keinen Fehler erlauben, vor allem, wie gesagt, wenn Kobayashi und der noch Kraft in so einer richtig, richtig starken Form sind. Ich glaube, da hat dann auch die Lockerheit gefehlt. Und wenn du dann nochmal in Rückstand gerätst, dann willst du es unbedingt und dann wissen wir, wird zum Skispringen noch schwieriger. Also ich glaube, das war sicherlich eine große mentale Sache auch bei Johansson.
Ja, aber ich denke, das geht eigentlich die ganze norwegische Saison durch. Sie waren immer wieder gute Leistungen gezeigt, aber den ganz großen Erfolg haben sie einfach nicht landen können.
Ja.
Genau. Ja, genau. Aber jetzt wollen wir dann auch zu dem viertplatzierten Deutschen kommen, den ich gerade schon ansprechen wollte. Markus Eisenbichler, das muss man sagen, er hatte keinen einfachen Start insgesamt in die Raw Air Tour, aber hinten raus hat er sich gut gesteigert, und am Ende sich den vierten Platz verdient.
Ja, auf jeden Fall. Wie du gesagt hast, Eisenbichler kam ziemlich schleppend in diese Raw Air rein, hat aber jetzt am Ende in Vikersund ganz einfach bewiesen, dass auch er einer der Top-4-Springer ist in diesem Winter. Und vor allem mit seinem letzten Flug auf 230 Meter, wo er dann letztendlich auf Platz 5 gelandet ist, hat er dann, ich glaube, seinen Frieden geschlossen mit dieser Raw Air.
Ja, das denke ich auch. Aber trotzdem ist der deutsche Trainer Werner Schulz war ja insgesamt nicht ganz zufrieden. Ich erinnere nur Jonas an das Skispringen nach Lillehammer war es, wo er gesagt hat, das war erbärmlich. Wie kann denn der DSV dann trotzdem zufrieden sein mit der Tournee oder mit der Tour? Es ist doch, glaube ich, schon in Ordnung gewesen insgesamt, oder?
Ja, ich denke, man muss sich halt die Highlights, die es gab, halt rauspicken und auch die Einzelleistungen in den Wettkämpfen dann sehen. Abgesehen von Eisenbichler, also Eisenbichler ist ja der Einzige in den Top 10 jetzt bei der Raw Air. Geiger ist dann immer noch Elfter geworden am Ende. Wobei auch er ja nicht an die Leistung der WM, die natürlich herausragend war, anknüpfen konnte. Aber ich denke, man kann in Einzelergebnissen sicherlich auf jeden Fall zufrieden sein mit Richard Freitag, der ja krankheitsbedingt die ersten zwei Stationen auslassen musste. Dann ist er zu Raw Air eingestiegen in Trondheim und wurde dann siebter bester Deutscher im Wettkampf in Trondheim und hat jetzt auch im Skifliegen überzeugt, gestern im Team auch zweimal über 230, ein wichtiger Faktor beim zweiten Platz im Teamwettkampf. Und Wellinger hat im Skifliegen jetzt aufsteigende Form nochmal bewiesen. Und was man auf jeden Fall herausheben sollte, ist der junge Konstantin Schmid mit dem 15. Gesamtrang in der Raw Air. Das ist sicherlich für ihn eine richtig, richtig starke Leistung, auf die er zu Recht stolz sein kann.
Ja. Auf jeden Fall, dass wir auch den nicht auf jeden Fall hervorgehoben hätte, Konstantin Schmid wirklich überraschend, dass er auch der drittbeste Deutsche ist und wirklich so gut gemacht hat, auch Platz 9. Denke ich, es war wirklich sehr eindrucksvoll, wo er das dann auch da gezeigt hat. In der Quali war das genau. Also von daher hat bewiesen, dass er wirklich dann damit dabei sein kann. Platz 10 auch in Trondheim. Also von daher, das lässt dann auch hoffen und das sieht dann wirklich dann auch sehr, sehr gut aus für den irgendwann kommenden neuen Bundestrainer, dass der da auch eine gute Basis treffen kann, mit der er dann weiterarbeiten kann. Sind wir mal wirklich dann auch sehr, sehr gespannt auf, wie es dann dort weitergehen wird. Stefan Ley ist nicht zu Ende gesprungen. Er ist nach Trondheim, hat er seine Saison beendet aufgrund des Sturzes, den er in Oslo gehabt hat. Hat er gesagt, okay, das macht für mich jetzt keinen Sinn mehr. Man hat sich mal, glaube ich, angemerkt, dass er nicht zu 100% fit gewesen ist, einfach so nicht seine Leistung abliefern konnte. Seine Leistung abgeliefert, aber das müssen wir sagen, hat Simon Ammann gern. Und wir kennen Simon Ammann ja als jemand, der bei Olympia wirklich sehr, sehr gut ist. Aber jetzt Platz 6 in der Raw Air Tour, schon sehr, sehr überraschend.
Ja, er hat es wieder allen gezeigt an seinen alten Tagen. Im Gegensatz zu seinem jüngeren Teamkollegen Kilian Payer, der ja offiziell im Wettkampf, soweit ich weiß, die 200-Meter-Marke noch nicht geknackt hat. Und das trotz Bronzemedaille auf der Großschanze. Simon Ammann, ein Aushängeschild im Skispringen, 6. Platz, Raw Air. Also da kann man auf jeden Fall zufrieden mit sein. Ist er auch, hat er auch gesagt. Ja, er hat zum Beispiel, wenn man sich die Gesamtwertung auch ansieht, einen David Kobatzki hinter sich gelassen, einen Kamil Stoch, der auf nur der nur auf Platz 9 ist und in Vikersund absolut nicht zurechtgekommen ist, kann man nur sagen, Respekt Simon Amann. Auch bei ihm muss man dran denken, lange Saison, jetzt 10 Tage ohne Pause, im Endeffekt auf Platz 6. Ich glaube, er ist hochzufrieden, ja.
Und hätte vielleicht auch selbst gar nicht damit gerechnet. Weil also 6. Platz, das ist so gut, war er schon lange nicht mehr jetzt vorne dabei.
Genau. Also von daher wirklich sehr, sehr starke Leistung. Und Gernot hat es gerade schon eingelassen, Jonas. Die Polen, das ist so ein bisschen die Enttäuschung der Tour insgesamt. Also David Kubacki Platz 7, Jakob Wolny Platz 8, Kamil Stoch Platz 9. Da haben sie in der Saison insgesamt mehr gezeigt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also da hätte ich mir persönlich mehr erhofft. Auch gerade Kamil Stoch mit so viel Rückstand, mit fast mehr, immer 300 Punkten auf Yuya Kobayashi. Also das ist schon ordentlich, was er da angesammelt hat.
Ja, also er ist ja eigentlich sehr gut gestartet mit dem zweiten Platz im Prolog, wie es ja bei der Raw Air heißt, also mit der Quali in Oslo. Und er hat die Raw Air letztes Jahr auch gewonnen. Also er weiß, wie man die Tage übersteht, erfolgreich übersteht in Norwegen, den ganzen Stress. Aber ja, dann am zweiten Platz kam nicht mehr so viel. Dann ist er nochmal, hat er nochmal einen vierten Platz geholt, aber ja, wie Gernot auch schon gesagt hat, Vikersund ist er gar nicht zurechtgekommen, also zumindest für seinen eigenen Ansprüchen entsprechend überhaupt nicht zurechtgekommen. Im Teamspringen hat er auch dann den Podiumsplatz vergeben für die Polen und war da auch sichtlich enttäuscht. Und ja, also ich meine, 3 Polen in den Top 10 klingt erstmal gut, mannschaftlich geschlossen, aber 7, 8, 9, da hat man sich sicherlich mehr ausgerechnet. Wobei man natürlich sagen muss, dass Jakob Wolny als Achter, das für ihn natürlich ein Riesenresultat ist und
das stimmt, ja.
Heute Vierter geworden, war ja auch in Oberstdorf schon beim Skifliegen stark, also es scheint ihm zu taugen. Und aber klar, Kubacki und Stoch, die hätte man durchaus weiter vorne erwarten können.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Du hast angesprochen, Team springt 202 und 200 Meter. Also das ist mit Sicherheit nicht der Anspruch, der ein Kamelstoff an sich selber hat. Aber ein bisschen die Luft raus, die Saison ist wie gesagt auch lang. Und es ist dann einfach dann so passiert. Ansonsten gerne noch, wenn wir so ein bisschen auch andere Ergebnisse angucken. Das Einzige, was ich nochmal hervorheben möchte, ist Junichiro Kobayashi, der in Lillehammer die Qualifikation gewonnen hat vor seinem Bruder Ryoyo Kobayashi. Und das ist nicht so oft bisher passiert. Also von daher, dass wir was Außergewöhnliches heute gesehen haben.
War auf jeden Fall außergewöhnlich, ja. Aber Junichiro Kobayashi war ja auch letzte Saison schon ein Springer, der sich des Öfteren in den Top 15 wiedergefunden hat und der auch immer wieder für einen Satz, wie man so schön sagt, gut ist. Und profitiert auch sicherlich auch, also die profitieren höchstwahrscheinlich gegenseitig voneinander, Junichiro und Ryoyo. Der eine mit der großen Erfahrung, der andere mit diesem Rückenwind, den er hat auf dieser Erfolgswelle, auf der er schwimmt. Ja, auf jeden Fall gute Leistung vom großen Bruder.
Genau, vom großen Bruder. Wenn wir über Brüderpaare reden, dann müssen wir auch zu den Slowenen kommen.
Domen und Peter Preuss,
ja, super. Domen Preuss gewonnen, das Skifliegen, auch Peter Preuss mit einem 3. Platz in Oslo, Tendenz nach oben, aber trotzdem, irgendwie die Slowenen, sie können sehr, sehr gut Skifliegen, ansonsten auf der Schanze fehlt es aber manchmal so ein bisschen, Jonas.
Ja, also ist ja bekannt, dass die Slowenen starke Skiflieger sind. In dieser Saison haben sie auf den normalen Schanzen, auf den Großschanzen, haben sie jetzt noch nicht so überzeugen können. Peter Preuss kam ja im Laufe der Saison dann zurück und hat sich jetzt immer mehr gesteigert mit den Highlights, eben mit dem 3. Platz in Oslo und generell jetzt guten Flügen wieder auf dem großen Backen in Vikersund. Sicherlich ein wichtiger Aufwärtstrend für die Slowenen, für die ganze Mannschaft, auch im Hinblick auf die nächste Saison schon, wenn man soweit schon mal vorausblicken will, weil die Saison ist an sich für die Slowenen gelaufen. Es geht jetzt nur um Einzelergebnisse. Die haben sie jetzt zumindest zum Ende eben bekommen durch den 3. Platz. von Peter und den Sieg heute von Dom, auch wenn es sehr knapp war mit 0,1 Punkt vor Kobayashi heute. Aber das lässt natürlich auch offen für Saisonfinale zu Hause in Planica, dass da vielleicht nochmal ein Podestplatz rausspringen könnte und dann hätte man zumindest ein versöhnliches Ende einer insgesamt, glaube ich, doch enttäuschenden Saison für die Slowenen.
Ja, das denke ich aber auch. Also da, glaube ich, möchte man auch mehr und man ob da Veränderungen dann auch vielleicht gibt nach der Saison, weil man einfach wirklich unter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und ich meine, Domen Prioc ist immer ja noch sehr, sehr jung, also er ist noch nicht mal 20 Jahre alt, also ja, aber schon so ich glaube schon seit über 3 Jahren mit dabei, also von daher, das ist schon wirklich auch dann beeindruckend, dass er trotzdem dann immer noch so gut ist, dass er schon so kritisch auch damit ihm umgeht, wenn wir erstmal bedenken, wie jung er eigentlich ist. Bin ich sehr gespannt drauf. Hat noch irgendjemanden, den er positiv hervorheben möchte, ein Erlebnis, einen Sportler, den er noch in der Sendung genannt haben möchte?
Vielleicht ganz kurz noch zu Domen Prioc. Du hast es eben angesprochen, er ist sehr jung, er ist erst 19 Jahre und natürlich schon einiges mitgemacht, auch mit dem älteren Bruder, dem Peter. Sind ja vorzeitig von der Tournee abgereist, soweit ich weiß. In Garmisch war da schon wieder Endstation, das zweite Springen. Und was dafür ein Stein vom Herzen gefallen ist heute, das hat man vor allem dann gesehen, als der Peter seinen Bruder auf den Schultern getragen hat. Das waren sehr schöne Bilder für den Sport. Und ja, jetzt darf man wirklich gespannt sein auf das letzte Wochenende in Planica vor Heimkulisse. Ich glaube, jeder wünscht sich eine slowenische Mannschaft, die in der Weltspitze mitspringt. Und da sind natürlich die Prioc-Brüder mit dabei. Man muss dazu sagen, einer, der so ein bisschen die slowenischen Fahnen hochgehalten hat, jetzt nicht ganz vorne in der Weltspitze, aber ganz generell einer der Newcomer ist vielleicht Timi Seitz. Der jetzt auch bei der Raw Air auf Platz 16 gelandet ist, sicher einer, den man die nächsten zwei, drei Jahre zumindest auf dem Zettel haben muss, verfolgen muss, ob er dann was draus macht, liegt an ihm, aber ich glaube, vom Potenzial her auf jeden Fall einer. Timi Seitz ist, soweit ich weiß, auch erst 18.
Ja.
Muss ich mal vorstellen, 2000 geboren, der sicher einer ist, der vorangehen kann die nächsten Jahre.
Und speziell auch im Skifliegen. Sicherlich sehr großes Potenzial. Also hat ja in Oberstdorf gewonnen, auch im Skifliegen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, und seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Und ja, ich habe auch gerade mal gesehen, also er war auch in 3 Qualifikationen Dritter, Vierter und Vierter. Also in einem Sprung, da gelingt ihm schon immer sehr gut. Und wenn er da doch ein bisschen die Konstanz reinbringt, dann ist er definitiv einer für ganz, ganz vorne.
Ja, das denke ich auch. Also er hat schon wirklich positive Ansätze gezeigt, auch ähnlich wie auch andere Springer, wie ein Antti Aalto zum Beispiel, oder auch ein Evgeny Klimov. Also von daher, da können noch ein paar junge Springer rankommen, die dann in den nächsten Jahren dann auch für Furore sorgen. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr positiv zu erwähnen. Gucken wir dann drauf und wie gesagt, das Finale steht dann dort an in Planica und da wird es dann auch darum gehen, der am Ende ganz, ganz vorne steht in der Skiflugwertung momentan Ryoyo Kobayashi mit 16 Punkten vor Markus Eisebichler. Und ich denke, da Gernot, da möchte der Eisenbichler alles dran setzen, dass er wenigstens diese kleine Wertung vor Kobayashi gewinnen kann.
Ja, wobei der Herr Eisenbichler ist ja jetzt mit seinem Weltmeistertitel dürfte eigentlich zufrieden sein. Ja. Nein, natürlich, ist ja, brutal spannend, wenn man bedenkt, das sind ja 2 Einzelspringen, ich glaube am Freitag und am Sonntag und am Samstag dann das Teamspringen. Wird sicher ein spannendes Wochenende, ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Kraft und Stoch mit Kraft mit 196 und Stoch mit 207 Punkten sind ja auch noch in der Verlosung mit dabei.
Auf jeden Fall.
Also Spannung bis zum Schluss. Man kann sich eigentlich absolut nicht beschweren. Man muss jetzt auch rückblickend sagen, Kobayashi, ja, er hat die Vierschanzentournee souverän gewonnen, aber auch natürlich aufgrund dessen, dass die anderen Topspringer nicht in Topform waren. Und ja, so geht das weiter, jetzt bleibt das bis zum Schluss spannend, auch bei der Raw Air jetzt. Und vielleicht noch ein abschließender Satz zu den Slowenen. Das war zwar nicht ihre Saison, aber ich glaube, dass jetzt der Abschluss der Raw Air, das Planica Springen, das kann ihnen schon wieder ein bisschen Rückenwind geben für die nächsten Monate. Ich glaube, gerade im Skispringen ist das so ein Erfolgserlebnis, was man dann auch über längere Dauer mitnehmen kann.
Das ist sowieso auch viel Kopfsache. Also von daher kann das dann wirklich, wenn man einen positiven Saisonausklang hat, dann vielleicht dann mitnehmen in die neue Saison, muss man das dann so konservieren kann. Ja, wir haben es so angesprochen, die Damen waren ja auch mit aktiv und Jonas, die wollen natürlich nicht außen vor lassen, aber wir müssen einfach sagen, Maren Lyndby, ist einfach über so eine lange Distanz dann auch nicht zu schlagen.
Ja, also ich meine, die ist aktuell in der Form ihres Lebens, kann man schon so sagen. Sie hat ja den Gesamtweltcup vorzeitig auch schon wieder fix gemacht. Ist Weltmeisterin geworden, letztes Jahr Olympiasiegerin, hat jetzt dieses Jahr auch den Gesamtweltcup dann verteidigt. Und auch in der Raw Air war sie die dominante Frau, auch musste einen Tag das Leader-Trikot abgeben an den Daniela Iraschko-Stolz. Aber ansonsten war sie die große Favoritin, hat auch dem Druck stattgehalten, hat von den 6 Wettkämpfen, weil ja auch bei den, die Damen sind ja in Vigeso nicht geflogen, das muss man ja vielleicht noch dazu sagen. Also die hatten nur Oslo, Lillehammer, Trondheim, 3 Stationen. Mit Quali jeweils macht dann 6 Wettkämpfe, davon hat sie 5 gewonnen. Und somit ganz klar die verdiente Siegerin auf jeden Fall.
Ja, 56,5 Punkte Vorsprung. Vor der Zeit passiert ein Deutsch, Katharina Althaus, sehr, sehr positiv. Auch Juliane Seifert, also aus deutscher Sicht, da noch ein sehr, sehr positives Ergebnis, gerade auch weil Seifert ja mit dem letzten Sprung so ein bisschen dann auch diesen Sprung auf Platz 3 geschafft hat und damit auch Daniela Iraschko-Stolz von Platz 3 verdrängen konnte. Also von daher aus deutscher Sicht sehr, sehr positiv, dass es dann auch so geklappt hat und auch diese Verletzung, die es dann zwischenzeitlich gab von Ramona Straub mit dem Kreuzbandriss, dann doch so ein bisschen Gott sei Dank in den Hintergrund drücken kann.
Ja, für Ramona Straub war das natürlich sehr bitter. Also sie ist mit einer tollen Form von der WM gekommen. Dort war sie ja mit im Team dabei, das bei den Damen Gold geholt hat im Teamspringen. War in einer sehr guten Form hat dann in Oslo, war sie 7. in der Quali und dann 7. im Wettkampf, aber da ist sie ja gestürzt. Also ich glaube, sie war sogar auf Podiumskurs. Wenn sie nicht gestürzt wäre, wäre sie ganz vorne mit dabei gewesen, mindestens Top 5 und hätte sicherlich in der Raw auch eine gute Rolle spielen können. Und so liegt sie jetzt mit einem Kreuzbandriss zu Hause. Das ist natürlich sehr bitter. Also nicht nur persönlich, sondern generell für die deutsche Mannschaft, weil sie hätte sehr gute Ergebnisse noch einfahren können im Rahmen der Raw Air, ja.
Ja, wäre vielleicht eine dritte deutsche Dame in den Top 10 gewesen. Und, so haben es nicht gereicht. Gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle. Die beste Mannschaft, würde ich sagen, ist die Österreicherin. Daniela Raschke-Stolz auf 4, Eva Pinkeling Platz 5, Chiara Hölzl auf Platz 8. Also von deiner sehr, sehr starke Mannschaftsleistung der Österreicherin. Das muss man auf jeden Fall positiv hervorheben und auch denke, für den Skisprungsport der Frauen ein positiver Schritt, dass man sich auch jetzt so präsentieren durfte und dass man Teil der Raw Air Tour ist. Und das finde ich sehr, sehr schön zu sehen, dass man da diesen Schritt geht, einfach um die Damen auch mitzunehmen und dann auch einfach auch ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren, Gernot.
Ja, und vielleicht ganz, ganz kurz, auch aufgrund der Aktualität, die Damen sind ja auch nimmer müde, die sind schon wieder in Russland und bestreiten jetzt eine gewisse Bluebird-Tour. Ich muss dazu sagen, ich habe das auch erst vor ein paar Tagen zum ersten Mal gehört. Auf jeden Fall aus DSV-Sicht sehr erfreulich, hat Juliane Seifert die beiden Springen. Verbessere mich, Jonas, verbessere du mich, Sebastian, wenn das nicht stimmt. Ich meine, Juliane Seifert hat die beiden Springen in Nischni Tagil gewonnen.
Ja, genau.
Und ist in der Gesamtwertung jetzt auf Platz 1 vor Lundby und auf dem 3. Platz ist Katharina Althaus. Bluebird, vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, ist die Raw Air in Russland, die aber nur die Damen bestreiten. Jetzt nicht so populär und soweit ich weiß auch ein neues Format. Aber
ja,
auch
dieses Jahr erstmals ausgetragen, ja.
Okay, und auch an mehreren Schanzen. Es geht dann weiterhin nach Tschaikowski, meine ich. Da ist dann das Ende. Und jetzt Nischni Tagil. Also auch sehr erfreulich aus DSV-Sicht.
Ja, und bei der Bluebird, was man vielleicht noch sagen kann, wenn ich das jetzt richtig weiß, zählen auch nur die Wettkämpfe selbst, also die Quali zählt da jetzt nicht mit. Es gibt eben, genau, Nischni Tagil 2 Wettkämpfe, Tschaikowski jeweils 2 Wettkämpfe an jeweils 2 Wochenenden und eben auch immer eine Tour, die man eingeführt hat. Ist natürlich ein bisschen, finde ich, ein bisschen lustig auch, dass man quasi von der Raw Air weggeht, dann nach Russland fliegt, dann direkt am Wochenende eine neue Tour startet. Ist natürlich auch ein gewisser Reisestress für die Damen, aber natürlich eine große Sache, wenn sie nochmal so eine Tour haben am Ende der Saison, wo sie sich präsentieren können und ich schätze mal auch ein gewisses Preisgeld nochmal mitnehmen können.
Man muss vielleicht an der Stelle kurz sagen, dass der Name Bluebird schon ein Stück weit attraktiver ist als Raw Air. Also den Preis hat die Bluebird Tour auf jeden Fall gewonnen.
Ja, Ja, mal gucken. Ich finde das sehr, sehr schön, dass die Damen sich da auch noch was zeigen können. Ich denke, das ist auch die richtige Entwicklung, dass man einfach solche Formate einfach etablieren kann. Wie gesagt, über die Termine kann man mit Sicherheit dann auch streiten. Das ist mit Sicherheit das, was man genau angucken wird. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf, wie es dann weitergeht dann dort bei den Damen. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr heute mit mir über die Raw Air Tour und dann auch kurz über die Bluebird Tour gesprochen habt.
Gerne.
Genau.
Sehr gerne. Und ich will auch vielleicht ganz kurz abschließend sagen, diese Raw Air, ich habe das so ein bisschen, dieses Gefühl, da kommt noch vieles auf uns zu. Also es wirkt wie ein Wettkampf, wie ein Wettbewerb, der noch nicht ganz ausgereift ist, der noch im Entstehen ist. Aber ich glaube, auch aufgrund unseres Austausches, wir finden da Spaß daran, die Springer finden Spaß daran. Und ja, mal sehen, wie sich das etablieren kann. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich.
Ja, und was man dazu ja auch vielleicht sagen kann, dass es ja jetzt in drei Auflagen drei verschiedene Sieger gab. Das ist natürlich, steigert natürlich die Attraktivität auch einer Tournee, wenn viele Athleten die Chance haben, sowas zu gewinnen und wenn sogar auch jeden Tag theoretisch das Leader-Trikot wechseln kann, weil ja nach jeder Quali auch, nach jedem Wettkampftag wird quasi das Leader-Trikot neu vergeben an den jeweils Führenden. Hat er aber jetzt bei der jetzigen Raw auch dreimal gewechselt. Das hat natürlich auch für die Zuschauer eine gewisse Attraktivität.
Und wie du auch sagst, bis zum letzten Flug war es extrem spannend.
Ja, und das ist auf jeden Fall was, das positive Ausmaß, dass du trotzdem noch nach 16 Springen dann ja diese Spannung einfach drin hast. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Ich denke, das macht mit Sicherheit auch noch Hoffnung für die Zukunft, dass in dieses Turnier auch weiter oder diese Tour weiter bestehen bleibt und dann auch weiter Spannung mit dabei bleibt. Auf jeden Fall. Uns hat Spaß gemacht, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, sind damit auch am Ende dieser Ausgabe, da gibt es aber demnächst natürlich die reguläre Sendung mit Saisonrückblick, die ja auch anstehen, denn sowohl die Skispringer sind näher im Saisonende, als aber auch andere Wintersportler, also von daher unbedingt reinhören und abonnieren auf euren Podcatcher eurer Wahl, auch gerne mal eine Rezension da lassen bei iTunes, dann gibt es natürlich 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was wir besser machen können, woran wir mal arbeiten können, also von daher freuen wir uns über jeglicher Form Kontakt mit euch, ihr könnt uns natürlich auch schreiben, sowohl bei Facebook als auch Twitter unter dem Handle Kaltschneuzig mit AE geschrieben. Wir wünsche euch alles Gute und hören uns demnächst hier wieder bei Kaltschneuzig, euer Mittagssporttalk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Double Trouble. 180! Der Dart-Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.